Und dazu sage ich herzlich willkommen und auch gleich herzlichen Glückwunsch, Frank Berberich, Chefredakteur des Kulturmagazins Lettre International.
Vielen Dank.
Die Blumen und die Glückwünsche von uns natürlich zur 100. Ausgabe im 25. Jahr des Magazins. Und das Titelbild ziehen heute die schönen und auch stolzen Worte Niveau sans frontières, also Niveau ohne Grenzen. So kann man sagen, was die Lettre von Beginn an sein wollte. Und auch etwas ausführlicher haben Sie das ausgedrückt, nämlich entstehen sollte ein interdisziplinäres Laboratorium intellektueller und künstlicher Geistesgegenwart, ein Medium für substanzielle, lebendige, gut geschriebene Texte und inspirierende Bilder. Wie war das 1988, als Sie dachten, genau so ein Heft unter diesen großen Vorgaben bringe ich raus? Wie haben Sie damals die erste Ausgabe gestemmt?
Ja, das war eine schwierige Sache, weil es natürlich kein Internet gab. Wir haben noch in der Papierwelt gelebt und die gesamte internationale Kommunikation fand durch Briefe und Thermofaxe statt. Es war also ein bisschen schwieriger als heute, aber die Idee war im Grunde diejenige, die uns heute noch beseelt, eine internationale Zeitschrift mit einem europäischen Fokus, eine Zeitschrift, die unterschiedliche Formen von Kreativität, von literarischer, philosophischer, künstlerischer Präsenz zusammenbringt, die sich relevanten Fragen der Zeit widmet und die das tut, indem sie keine Sekundärtexte publiziert, sondern Autoren aus der ganzen Welt einlädt, aus unterschiedlichen Perspektiven mit ihren Reflexionen, Meditationen, Analysen, Begriffen, Konzepten beizutragen. Die erste Nummer wurde gestaltet von Jörg Immendorf, der in seinen 10 Zeichnungen bereits die Situation Europas thematisiert hat, die Situation der Künstler, die Ratlosigkeit. Es war Mai 1988, also anderthalb Jahre vor dem Mauerfall. Und wir haben damals versucht, in den ersten 5 Heften, die vor dem Fall der Mauer erschienen sind, Stimmen aus Mittelosteuropa, aus der Sowjetunion zu Wort kommen zu lassen. Das ganze Zeitgefühl war das einer Schwellenzeit, einer Transformation. Das war die Zeit der Perestroika. Und zu unserem ersten Heft gelang es uns, den allerersten Text von Jens Reich, der damals unter dem Pseudonym Thomas Asperger schrieb, auf einer DDR-Diskette durch die Mauer zu schmuggeln. Also die Idee war dieselbe wie heute, die Fenster aufmachen, frische Gedanken hereinlassen, nichts durch Gatekeeper filtern, sondern ein plurales Forum zu schaffen, in dem man authentische Stimmen vernehmen kann, nicht gefilterte Stimmen, nicht in einen Sound transformierte Stimmen. Und wir wollten auch politisch eine heterogene Zeitschrift sein. Es sollte kein Ausdruck einer politischen Strömung sein, sondern wir wollten Offenheit generieren, Irritation generieren, Gedanken anregen. Und ich glaube, das tut die Zeitschrift bis heute.
Dieses große Heft, das eben vierteljährlich erscheint, ist heute sicherlich leichter zu managen. Es gibt Internet und Sie können sich leichter verständigen mit Ihren Autoren. Aber wie tatsächlich bekommt man bei so einer Art der Redaktion, die über so einen langen Zeitraum sich auf das nächste Heft vorbereitet, wie bekommt man das hin? Wie organisiert man das?
Also wir versuchen zwar, uns über lange Zeit vorzubereiten, arbeiten aber in den letzten Tagen einer der Redaktion wie Tageszeitungsredakteure.
Wie alle. Ja.
Also so einfach ist das nicht. Man denkt bei einer 3-Monats-Zeitschrift, die Leute müssen ja gar nichts zu tun haben. Sie haben ja so lange Zeit. Aber es ist ein kleiner Verlag. Die Zeitschrift ist in vielen Vertriebswegen präsent und hat natürlich über die Jahre, über diese 25 Jahre unendlich viele Beziehungen zu Autoren und Künstlern in der ganzen Welt entwickelt. Das sieht man auch in dieser Ausgabe, in der Chinesen geschrieben haben, Russen geschrieben haben, Amerikaner, Lateinamerikaner, Europäer. Die Beiträge kommen aus der ganzen Welt. Das neue Heft hat fast 70 Beiträge, davon 40 künstlerische Beiträge, ja, die auch für dieses Heft gemacht worden sind. Und 34 Essays, Reflexionen, Thesen, Gespräche. Es gibt das letzte große Gespräch von Stefan Hessel.
Ja.
Es gibt ein großes Plädoyer eines lateinamerikanischen Autors, Hector Abad aus Kolumbien, an die Europäer, dieses Europa nicht zuschanden gehen zu lassen, aus der Perspektive eines in sehr viel schwierigeren Umständen lebenden Subkontinents wie Lateinamerika. Es gibt Reflexionen von Slavoj Žižek oder Heinz Bude, von Svetlana Alexijevic. Es ist ein großer Bogen von der Schwellenzeit 88, 89 hin zu Bruchlinien der Gegenwart oder Latenzen der Gegenwart, hin zu der Frage, wie transformiert die Digitalisierung von allem unsere Welt, die Arbeitswelt, die Kunst, die sozialen Medien, die Kommunikation. Also es ist ein Zeitbogen durch diese 25 Jahre und ein großartiger Text versucht zu rekonstruieren, wie das alles anfing mit der Transformation und dem Verfall der Sowjetunion mit dem Putsch gegen Gorbatschow, der von der russischen Autorin Svetlana Alexejewitsch rekonstruiert wird durch 26 Zeitzeugen. Ein fantastisches Dokument und auch ein Dokument, das zeigt, wie wichtig Erinnerung für uns ist.
Im Radiofeuilleton von Deutschlandradio Kultur reden wir über die 100. Ausgabe des Kulturmagazins Lettre International mit dem Chefredakteur Frank Berberich. Sie haben jetzt schon einen großen Blick geworfen in das aktuelle Heft. Trotzdem nochmal zur Geschichte der Lettre, denn am Anfang hatten Sie eine Auflage von 100.000 Stück und Sie haben auch schon die Digitalisierung angesprochen, die Sie jetzt im Rückblick natürlich auch betrachten müssen in Ihren Texten. Aber genau diese Digitalisierung hätte natürlich auch der Lettre den Gar ausmachen können. Dieses großformatige Heft aber existiert weiterhin. Und Sie haben mal gesagt in einem Autorenbrief, dass es auch natürlich ein kleines Wunder ist, dass die Lettre da ist. Ja. Wie würden Sie dieses Wunder begründen?
Naja, also zuerst mal muss man wissen, dass das Geheimnis der Kultur das wichtigste Geheimnis der Kultur ihre Ökonomie ist. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen im Feuilleton. Wenn wir kulturelle Phänomene sehen, wie die Oper, wie das Theater, wie Zeitschriften auch, fragen wir uns selten, wie sich das finanziert. Und das Wunder bezieht sich darauf, dass eine solche Zeitschrift wie Lettre niemals öffentliche Förderung bekommen hat und dennoch nach 25 Jahren existiert. Das heißt, es ist eine Wette auf die Intelligenz des Lesers, die wir gewonnen haben. Wir haben gesagt, wir wollen eine anspruchsvolle intellektuelle Zeitschrift publizieren, die auch am Kiosk zu haben ist. Das ist auch eine Besonderheit von Lettre, die nicht nur in Buchläden zu haben ist, sondern die am Kiosk gekauft werden kann, benutzt werden kann und weggeworfen werden kann. Diese Texte müssen in den Alltag der Menschen eingehen. Die müssen gedacht werden, müssen in die Arbeit transformiert werden, müssen aufgenommen werden und helfen bei der Praxis im Theater oder in Verlagen oder im Journalismus. Das heißt, es soll eine Zeitschrift sein, die benutzt wird, die aber dennoch nicht auf ein größeres Publikum hin konfiguriert ist, sondern die gewissermaßen entsteht aus der Überzeugung der Redakteure, Gutes, Wertvolles, Wichtiges, Relevantes anzubieten, auch wenn es anspruchsvoll ist. Und das hat funktioniert und die Selbstkannibalisierung der Internetökonomie, die Wunschfantasie, fast infantile Wunschfantasie, dass man alles umsonst haben kann, auch vieles umsonst haben kann, was sehr viel Arbeit erfordert, die haben wir nie geteilt. Wir sind vorsichtig mit dem Internet umgegangen, haben aber niemals Texte frei ins Internet gestellt, sondern wir versuchen, unseren Lesern verständlich zu machen, und sie verstehen das auch, dass man Qualität auch auf dem Niveau intellektueller Beiträge, großer literarischer Reportagen, Essays, langer Gespräche nur bekommen kann, wenn man versteht, dass dort sehr viel Zeit investiert wird. Und wenn man keinen abhängigen Journalismus haben will, sei es staatsabhängig oder abhängig von Universitäten oder großen Stiftungen, dann müssen die Leser durch den Kauf oder das Abonnement der Zeitschrift dazu beitragen, dass diese Ökonomie funktioniert. Ja?
Wie begeht die Lettre Ihren großen Geburtstag? Ich meine, Sie können ja nicht in der Redaktion ganz leicht eine Party feiern. Da fehlen Ihnen ganz viele Autoren. Wie werden Sie diesen runden Geburtstag feiern?
Wir werden uns alle ins Bett legen und 3 Tage schlafen.
Weil es so anstrengend war jetzt im Vorfeld.
Und von noch besseren Zeiten träumen.
Okay, dankeschön. Wir wünschen für die Lettre International alles, alles Gute. Freuen uns auf die Zukunft mit Ihnen. Die 100. Ausgabe ist heute erschienen. Und bei uns im Studio war der Chefredakteur Frank Berberich und die Lettre International, die erscheint in Berlin, und da hören Sie Deutschland Radio Kultur auf 89,6. Vielen Dank für das Gespräch und trotzdem nach dem Schlafen vielleicht noch eine kleine schöne Party.
Das kommt dann danach, ja. Dankeschön.
Deutschland.